Trend Reaction, der Podcast rund um die beliebtesten Suchanfragen der letzten Woche. Moderiert und kommentiert von Louis Silva und Glenn Arnold.
Hi und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Trend Reaction. Mein Name ist Glenn und mit mir heute wieder dabei unser portugiesischer Programmchef Luis Miguel da Silva.
Moin Moin.
Hi. Heute geht es um das Thema Trash TV. Und dafür haben wir uns kompetente Unterstützung ins Körbchen geholt. Ich darf mit Stolz den Hundeliebhaber und YouTuber Onion Dog begrüßen. Hi Onion Dog.
Ja, hallo und schön, dass ich hier sein darf.
Danke, erstmal, dass du gekommen bist. Ja, erstmal vielen Dank, dass du uns heute unseren kleinen Podcast besuchst. Ich persönlich finde das mal so ein bisschen blöde, wenn man zu den YouTuber oder zu unserem Gast dann sagt, Mensch, stell dich mal vor, deswegen übernehme ich das mal ein bisschen. Das finde ich immer ein bisschen besser. Okay, also mit über 63.000 Abonnenten zählst du ja mittlerweile bei YouTube eher zu den angekommenen Kanälen. Mit bürgerlichen Namen heißt du Alex Onion und bist 36 Jahre alt und bestehst aus 50% Hund und 50% Gemüse. So habe ich das zumindest aus deiner Beschreibung. Du hast Deutsch auf Lehramt studiert und betreibst mit viel Spaß und Freude deinen YouTube-Kanal. Beschreiben könnte man deinen Kanal so eher als Mischung aus Comedy und Reaktion, würde ich es bald behaupten. Ist das richtig?
Ich kann bisher das eigentlich nur unterschreiben.
Genau. Dein Lieblingsspruch, den du mal bringst, den ich mal ganz niedlich und ganz passend finde, ist immer kommentieren, parodieren und analysieren. Wie kommst du da drauf?
Das ist witzigerweise mal aus einer Verlegenheit heraus entstanden. Man sagt ja immer, man muss als YouTuber einen prägnanten Anfangssatz haben, den man sich irgendwie gut merken kann. Und ich habe lange darüber nachgedacht, mir ist nie einer eingefallen. Und dann ist es irgendwann mal bei einer Aufnahme dazu gekommen, dass ich diese drei Worte gesagt habe. Und irgendwie habe ich festgestellt, ja, das funktioniert für mich ganz gut und seitdem ist das mein Spruch.
Aber warum begrüßt du deine Leute nicht mit Horrido?
Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich zumindest ganz am Anfang meiner Videos ja ganz unterschiedliche Starts benutze. Und ich glaube, immer die gleiche Begrüßung zu benutzen, wäre ein bisschen schwierig.
Ich finde das eigentlich witzig. Also bei mir im Freundeskreis sage ich schon seit Jahren immer wieder Horrido, Horrido. Ich wusste eigentlich nie, was das bedeutet, bis ich das tatsächlich irgendwann mal nachgelesen hatte. Und das hieß dann irgendwie Hochrüde hoch aus der Jägersprache. Okay. War dir das bekannt?
Nee, das habe ich jetzt tatsächlich auch noch nie gehört. Aber man, was sowas angeht, das ist immer ganz witzig. Ich bin ja selber Norddeutscher und wir sagen ja üblicherweise Moin. Und es ist eine große Wissenschaft allerdings hier im Norden, also im richtigen Norden. Ihr kommt ja auch aus dem Norden, aber nicht aus dem richtigen. Haha. Wann man jetzt Moin Moin sagt und wann man Moin sagt. Darüber sind sogar, und das ist kein Scherz, schon Doktorarbeiten geschrieben worden.
Zu meiner Seite, ich würde immer sagen, ein Moin reicht, oder?
Normalerweise schon, ja.
Und was ist denn Unterschied?
Es ist saumäßig kompliziert, aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass man üblicherweise zur Begrüßung hier zumindest bei uns Moin verwendet und als Entgegnung, wenn man gute Laune hat, Moin Moin, ansonsten als Entgegnung auch nur Moin.
Siehste. Ja, ich würde sagen, du bist ja erfolgreicher YouTuber und betreibst deinen Kanal schon seit 2 bis 3 Jahren.
Ich müsste selber nachgucken. Ich glaube, es ist sogar schon ein Jahr länger. Ich habe längere Zeit gebraucht, um mich sozusagen aus dem gröbsten Sumpf unten rauszukämpfen. Jeder, der selbst YouTubet, der wird das kennen. So die ersten 1000 Abonnenten sind wirklich die schwersten. Das ist einfach so, weil man hat ja keinerlei Möglichkeiten, irgendwie seinen Content dann auch Leuten zu zeigen. Und seit diesem Jahr ist es so halb professionell geworden.
Ja, ich habe gesehen, dass du, ich glaube, die ersten 2 Jahre zumindest, die man so zurückverfolgen kann, ich weiß noch nicht, ob du im Vorfeld mal andere Videos hattest, die du gesperrt hattest, bist du relativ lange stabil immer auf den gleichen Video-Views gewesen.
Ja, ganz genau. Also das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen, sagen wir mal, aufgehoben, weil natürlich jetzt auch die alten Videos teilweise mal mehr geguckt wurden und einige von den alten aber nicht. Deswegen hat sich das alles ein bisschen normalisiert. Aber das stimmt, ja. Also ich hatte von Anfang an, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meiner Community. Ich habe also am Anfang Leute angezogen, die wirklich sehr nett waren und die auch wirklich sehr regelmäßig und auch heute noch dabei sind. Aber so der große Ansturm und so ein bisschen dieses Mainstreamige, das kam dann eigentlich in diesem Jahr.
Ich habe gesehen, also ich muss zu sagen, ich hatte dein, beziehungsweise das erste Video, was ich von dir gesehen hatte, was ich sehr, sehr witzig fand, das war tatsächlich Wer wird Millionär? Und ich hatte jetzt mal vor der Sendung jetzt hier, habe ich mal nachgeschaut gehabt, war es auch dein erfolgreichstes Video, richtig?
Genau, und es ist eine ganz witzige Geschichte, weil also man nimmt sich ja mal vor, man möchte so 2 oder 3 Videos vielleicht die Woche machen. Und das war ganz kurz vor einer Reise und ich hatte eigentlich keine Zeit mehr. Und ich habe dieses Video vorbereitet, weil ich das Thema ganz lustig fand, hatte aber, ich weiß gar nicht, nur noch 3 Stunden Zeit für Aufnahme und Schnitt. Deswegen empfinde ich persönlich dieses Video mal als ein bisschen lieblos und gehetzt, weil ich ja auch die Geschichte dahinter kenne. Dann habe ich das Video geuploadet und es war die ersten 3 Tage oder so, ich sag mal, mäßig erfolgreich. Es war so in meinem Kanaldurchschnitt, es war okay, es hatte seine 20.000, 25.000 Views. Und dann irgendwann mache ich mal die Analytics auf, die einem als YouTuber immer anzeigen, wie viele Views man gerade so hat und so, und sah, dass dieses Video plötzlich pro Stunde 5.000 bis 10.000 Mal angeschaut wird. Und dachte mir so, was zum Teufel passiert hier gerade? Und das hat mich zwar sehr gefreut, aber ich habe längere Zeit gebraucht zu verstehen, was da abgelaufen ist. Das ist halt so dieses typische, ein Video geht viral.
Konntest du dir das irgendwie erklären?
Es war einfach ein relativ hohes Medieninteresse und ich war zu dem Zeitpunkt der Einzige, der das Video dazu auf YouTube gemacht hat. Das heißt, wenn man nochmal sehen wollte, wie diese Dame sich auch bei Wer wird Millionär verhalten hat, dann musste man quasi mein Video sehen. Und dann hat die eine oder andere Zeitung drauf verlinkt, dann hat der ein oder andere YouTuber drauf reagiert und dann irgendwann ist das Ding wirklich groß geworden.
Ich fand das so witzig. Ich hatte vorher Luis Bescheid gesagt, Mensch, hier, wir haben YouTuber zu Gast. Und dann hatte Luis sich auch noch mal Videos von dir angeschaut. Und das war ganz witzig. So die ersten Videos, sagte, so richtig verstehen tue ich das jetzt alles gerade gar nicht. Aber ich habe mir das eine Video angeguckt. Wer wird Millionär? Die Horrorkandidatin.
Ja, das war automatisch. Ich weiß auch nicht, warum. Das war einfach, das fällt mir sofort im Auge. Und die war auch wirklich, ich habe mir das komplette Video durchgeguckt. Und ich habe auch richtig heftig dabei gelacht, weil irgendwie war das doch ganz komisch, wie die immer reagiert hat. Aber der Gunther ja auch, wie der immer gekontert hat, das fand ich auch richtig geil.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe so, was ich mir so festgestellt hatte, dass die Art von Günther Jauch und deine Art sich teilweise sehr ähnlich sind. Ist das irgendwie bewusst so gewählt oder bist du von der Art her einfach eher so dieser Mensch, der so ein bisschen nachhakt, ein bisschen die Fragen nochmal stellt, um einfach Sachen rauszukitzeln?
Ich glaube, das ist zum einen eine gewisse Veranlagung, zum anderen hat das auch, ich sag mal, berufliche Gründe. Du sagtest ja vorhin, ich habe Lehramt studiert, ich war ja auch eine Weile als Lehrer tätig, also ich bin wirklich Deutschlehrer und Religionslehrer gewesen an einer Grundschule und auch davor in meiner beruflichen Vergangenheit, ich komme eigentlich aus der Volkswirtschaftslehre-Ecke noch davor und in allen meinen Berufen war das immer meine Aufgabe, Gespräche zu führen, nachzuhaken und vor allen Dingen das Ganze dann so aufzuarbeiten, dass es dann verständlich wird. Das ist ja das, was man als Lehrer auch tun muss. Und das bleibt natürlich im Wesen drin, sage ich jetzt mal. Und auf YouTube kommt mir das manchmal zugute, weil letztlich, du hast vorhin gesagt, ich reagiere und mache das mit Comedy, das stimmt. Was ich aber, glaube ich, auch noch mache, ist, dass ich das summarisiere, also zusammenfasse. Das heißt, wenn man zum Beispiel Love Island jetzt nicht selber sehen kann oder möchte, weil es einem zu spät im Fernsehen läuft, kann man das im Prinzip auf meinem Kanal nachholen und dann stauche ich nur die Folgen halt von einer Stunde auf 10 Minuten.
Bist du denn im Grunde genommen immer ein Fan von solchen Formaten gewesen? Ich habe nachgeschaut, du hast teilweise bis zu 25 Formate, so was ich da so, also wenn man das Formate nennen kann. Du hast teilweise auch auf Politik reagiert, du hast dummefragen.net hast du darauf reagiert. Also ich habe irgendwie mal so nachgeschaut, das waren das so 20, 25 Formate. Bist du jetzt durch den Hype eher in die Richtung RTL Trash TV mehr gegangen oder wie kommt das dazu?
Also ich bin Generation Talkshow, sage ich immer. Ich bin 82 geboren. Wenn ich früher nach Hause kam, war es das Normalste von der Welt, dass ich den Fernseher angemacht habe, zumindest 1 bis 2 Stunden und habe mich ein bisschen berieseln lassen, um erstmal ein bisschen runterzukommen. Und da waren Talkshows und andere Sachen, die man heute definitiv als Trash bezeichnen muss, irgendwie auf meiner Wunschliste immer ganz oben. Und das war ja auch das, was im Fernsehen am besten lief. Und das ist ein bisschen hängen geblieben. Und ich muss sagen, ich bin zum Beispiel auch Big Brother Fan der ersten Stunde gewesen. Ich habe die Staffel damals geliebt mit Zlatko und Jürgen. Und ich bin immer mal wieder dazu gekommen, das halt mir im Fernsehen anzusehen. Und bis heute ist das immer so meine Lieblingsbeschäftigung beim Abendessen. Und dementsprechend, also ich würde diesen Content auch nicht machen, wenn ich es selber nicht so gerne gucken würde. Und dementsprechend war das für mich naheliegend.
Ich weiß gar nicht, Luis, wie ist das eigentlich bei dir in Portugal? Gab es das oder zu deiner Zeit ja, in Portugal auch schon?
Ja, Big Brother gab es auch schon bei uns. Aber ich glaube, auch diese mit den Dschungel da in Australien und sowas, ich glaube, da gab es auch schon. Aber Big Brother war auch in der Zeit, wo ich noch nicht hier in Deutschland war, war das in Portugal auch schon. Mittlerweile sind die auch schon bei Staffel 12 oder 13, glaube ich. Aber das ist ja ein Thema, was mir wirklich, ich gucke solche Dinge einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum.
Ist das denn bei euch in Portugal genauso gehypt gewesen?
Ja, aber richtig heftig. Weil aber das ist auch ein bisschen, glaube ich, wie ihr in Deutschland. Die ersten 2, 3 Staffeln waren ja dann wirklich Leute, die jeder könnte. Und dann, das wurde immer nach und nach, wurden die Leute halt immer halt unbekannt. Und ich finde, dass hier in Deutschland ist auch ein bisschen so. Die ersten Staffeln waren schon Leute, die man halt eher aus dem Fernsehen oder irgendwo anders halt könnte.
Onion, wonach suchst du eigentlich deine Formate aus? Also ich meine, es gibt ja eine Bandbreite von Trash-TV-Sendungen, Serien. Mit Sicherheit nicht jeder von der richtig Potenzial, die irgendwie zu analysieren, zu kommentieren, zu parodieren. Aber wonach suchst du eigentlich deine Formate aus?
Also es sind im Wesentlichen 3 Aspekte. Das eine ist, mir muss das Format selber Spaß machen. Also ich muss beim Gucken Spaß haben. Ich bin immer noch maximal halbprofessionell. Das heißt, ich verdiene ein bisschen Geld damit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich davon reich werde. Mit anderen Worten, ich will mich ja nicht quälen, wenn ich was mache, sondern ich muss dann Spaß haben beim Gucken, beim Schneiden und beim Vorbereiten. Das zweite ist, es gibt natürlich Formate, die sind, sagen wir mal, schwierig durchführbar aufgrund zum Beispiel ihres Sendezeitpunkts oder wie man überhaupt an sie rankommt. Es ist zum Beispiel auch so, dass man Sendungen, die bei ProSieben laufen, in der Regel auf YouTube nicht zeigen darf, weil ProSieben das eben nicht möchte. Und es ist ja ihr gutes Recht, es ist ja letztlich auch ihr eigenes Bildmaterial. Und dementsprechend fällt das dann als Tabu ein bisschen weg. Und das dritte ist, dass ich auch natürlich darauf höre, was meine Community gerne sehen möchte. Also ich zum Beispiel habe in meinem Leben vorher noch nie wirklich Hilf mir Episoden geguckt. Das ist ja so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so ein sehr seltsames Format von RTL 2. Das war mir vorher gar nicht bekannt. Da bin ich dann also tatsächlich erst durch meine Community drauf aufmerksam geworden. Muss aber sagen, nachdem ich dann ein paar Folgen selber geguckt habe, habe ich festgestellt, ja, das ist so dämlich, da habe ich definitiv Spaß dran.
Sag mal, hast du denn keine Angst, dass das vielleicht auch RTL irgendwann auf die Idee kommt, zu sagen, sowas darf man bei YouTube auch gar nicht mehr hochladen?
Also ich bin ja mit RTL so ein kleines bisschen mal in Kontakt getreten, ganz am Anfang, und habe mal ein kleines bisschen nachgefragt. Ich habe eigentlich immer nur eine, und das war eine Standardantwort bekommen, das war die, in der Regel wird es geduldet. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt ein Anrecht darauf hätte, es zu benutzen. Das heißt, wie du gesagt hast, es könnte sein, dass RTL irgendwann mal einen neuen Programmchef kriegt und der sagt, nö, das wollen wir nicht mehr. Dementsprechend muss jetzt alles auf YouTube zu dem Thema gelöscht werden. Das könnte passieren. Andererseits ist es so, dass ich deutlich merke, dass viele auch schreiben, dass sie, sagen wir mal, dass das dafür sorgt, dass sie es im Fernsehen noch eher verfolgen, dass sie sich da eher noch ein bisschen reindenken können. Und ich sehe das eher als kostenlose Werbung für RTL und Co.
Hattest du eigentlich jetzt bei YouTube im Vornherein eigentlich YouTube-Kanäle gesehen, die sowas Ähnliches gemacht hatten, wo du dich ein bisschen inspirieren konntest?
Ich verfolge eine YouTuberin schon ein bisschen länger, Annikation. Die macht das in gewissem Maße auch. Die hat mal angefangen, Mädchen und Jungs WG zu machen. Das sind ja so öffentlich-rechtliche Serien über junge Mädchen, die oder Jungs, die eine Weile ohne Eltern in Urlaub fahren. Das hat mich bestimmt inspiriert, ja, definitiv. Ich glaube, alles, was man auf YouTube selber guckt, sorgt immer dafür, dass so Einflüsse eine bestimmte Rolle spielen. Ansonsten muss ich sagen, gibt es noch den einen oder anderen, der es so ähnlich macht wie ich, den ich persönlich aber gar nicht so mag. Das hat mich also auch ein bisschen inspiriert, weil ich gesagt habe, ach, das kann ja vielleicht einfach besser als die.
Ja, aktuell hast du ja in deinen letzten Videos hast du ja Love Island mit drin. Ist das dein Lieblingsformat aktuell oder reizt sich das einfach nur am meisten, weil es jetzt gerade läuft?
Im Moment, sage ich mal, habe ich keine Wahl. Ich habe damit angefangen. Ich habe Love Island im letzten Jahr sehr gerne geguckt und wollte das dementsprechend in diesem Jahr dann auch ganz gerne auf meinem YouTube-Kanal bringen. Und wenn man dann drin ist, allein schon, weil das ja auch relativ lange dauert, so ein tägliches Video dann zu schneiden, hochzuladen etc., komme ich gar nicht dazu, mir großartig was anderes anzugucken. Ich finde es aber nach wie vor sehr unterhaltsam. Und ich muss sagen, dafür, dass ich mir jetzt seit 19 Tagen so ein bisschen auch die Nächte um die Ohren schlage, bereue ich das nicht. Mir macht das Spaß.
Entsteht dadurch Stress? Also ich weiß nicht, ob du den YouTuber Tubo kennst, der mehr so Musik-Reaction macht. Der hat dann einfach mal gesagt, ja, das ist total schwierig, sofort auf Songs zu reagieren, die jetzt gerade rausgekommen sind und in Trends gekommen sind. Macht das bei dir das Gleiche aus? Also bist du unter Stress, weil gerade eine neue Folge rausgekommen ist? Oder sagst du dir mittlerweile, auch wenn es einen Tag später kommt, ist das nicht so schlimm?
Es ist eine Mischung. Es gibt Sachen, die stressen einen schon. Das sind manchmal eben gerade die Sachen, die man selber nicht so im Griff hat. Ich hatte jetzt, das habe ich auch in meinen Videos mal erzählt, ein bisschen das Problem, dass YouTube immer der Meinung war, meine Videos wären nicht werbefreundlich, was jetzt nicht so das Riesenproblem ist. Sie können ja trotzdem gezeigt werden, aber es sorgt halt dafür, dass die Leute nicht vorgeschlagen werden. Das sorgt dann natürlich für eine gewisse Probleme mit der Motivation, weil du dann immer weißt, ja, okay, du schlägst dir jetzt wirklich die Nacht um die Ohren und machst dieses Video und es gucken dann am nächsten Tag ein Drittel weniger Leute, als du das gewöhnt bist, einfach weil YouTube es nicht gebacken bekommt, in Anführungszeichen, es rechtzeitig werbefreundlich zu schalten. Denn das Nervige ist, meine Videos werden immer auf werbefreundlich geschaltet, es dauert nur unterschiedlich lange. Das stresst schon. Das andere, was mich auch manchmal ein bisschen stresst, ist natürlich, wie du schon gesagt hast, dieses Gefühl, okay, es läuft jetzt gerade im Fernsehen, also muss ich es jetzt auch gerade zeigen. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich habe eine so nette Community, die in der Regel Verständnis hat, wenn Videos 2 Tage später kommen, dass ich mich zumindest nicht kaputt mache.
Wann kommen denn die Folgen denn immer vom Diesel Love Island?
Das ist ein bisschen durcheinander, aber in der Regel kommen die um 22.15 Uhr.
Jeden Tag?
Jeden Tag. Also 6 Tage die Woche.
Das heißt, du darfst ab 22.15 Uhr nichts mehr vornehmen.
Das Gute ist ja, es kommt ja direkt danach auf TV Now. Das ist ja die Online-Plattform, wo man die Sachen eben nachgucken kann. Also ich bin jetzt nicht so sehr an die Zeit gebunden. Aber wenn ich das Video am nächsten Nachmittag rausbringen möchte, dann muss ich früh ins Bett gehen oder lange arbeiten.
Was sagt das Privatleben dazu?
Ist im Moment tatsächlich eine Einschränkung, so empfinde ich das auch, aber man kriegt ja auch sehr viel zurück. Also das muss man halt immer sagen, es ist so toll, einfach auf jedem Video eine bestimmte Anzahl von Kommentaren zu haben und einfach auch jeden Tag Nachrichten zu bekommen auf Instagram, auf Twitter oder einfach auch auf anderen Plattformen. Das ist schon was ganz Besonderes und ich streame ja auch regelmäßig einmal die Woche und auch das sind immer wirklich, das sind richtige Events. Also da sind dann zwischen 700 und 1200 Leute da und ich stelle mir immer vor, wie das eigentlich wäre, vor wirklich 1200 Menschen in einer großen Halle zu sitzen und das zu performen und das ist ein ziemlich wahnsinniges Gefühl.
Du bist ja nicht nur auf YouTube aktiv, also jetzt gerade, wo du es ansprichst mit Twitch, du machst ja auch viel Twitter, habe ich gesehen, Instagram, du hast deinen eigenen Shop, du bist im YouTube-Forum unterwegs, Discord, hast du eine sehr, sehr große Community, auf Patreon bist du unterwegs, da machst du regelmäßig Podcasts, sagtest du mal für deine Patreons, Twitch genauso. Bei Facebook bist du nicht ganz so aktiv, zumindest kam mir das so vor.
Das ist ja auch nur für alte Leute.
Wahrscheinlich. Aber dieses Ganze drumherum, wie viel Zeit frisst das denn wirklich dann am Ende des Tages?
Gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Also es ist letztlich so, ich mache die Sachen tatsächlich immer noch, wenn ich Lust drauf habe. Ich habe zum Beispiel auf Instagram irgendwie, glaube ich, 1,5 Wochen oder so mal wieder kein Bild hochgeladen, weil es einfach keine Gelegenheit gab. Ich bin immer so jemand, wenn ich durch die Stadt gehe, ich sehe irgendwas Lustiges, wo ich sage, hey, das ist jetzt wirklich witzig, dann mache ich ein Bild davon und lade das dann kurz danach bei Instagram hoch. Ich mache da keine Tags oder so in die Beschreibung, weil ich mir immer denke, mein Gott, ich bin ja nicht auf Instagram, um damit jetzt Geld zu verdienen und Instagram-Model zu werden, sondern nur um ein bisschen die Leute zu unterhalten. Und so ähnlich ist es auf Twitter. Wenn ich irgendwo einen lustigen Zeitungsartikel sehe, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendein Bild sehe, das mir gefällt oder irgendein Hundevideo oder so, dann nehme ich mir das auf die Schnelle und lade das da hoch und schreibe einen kurzen Satz dazu, das ist kein Problem. Was schon Zeit frisst, aber was ja sehr positive Zeit ist, ist der Kontakt mit der Community. Also wenn ich angeschrieben werde, da sind ganz unterschiedliche Sachen, von Eheberatungen, die ich schon gebeten wurde zu machen, bis einfach netten Kommentaren, wo mir Leute sagen, dass ihnen mein Content gefällt, ist alles dabei. Und ich liebe Kommunikation und insofern ist das für mich auch keine Arbeit. Ich würde sagen, um die Frage zu beantworten, in der Woche sind es vielleicht 4 Stunden.
Das ist wirklich nicht viel. Also ich hätte tatsächlich jetzt mehr gedacht. Also gerade dieses Social Media halte ich immer dafür sehr, sehr langwierig, immer, weil du sehr, sehr einig sich sehr viel um diese Pflege kümmern müsstest.
Ja gut, aber ich glaube auch, was ihr gerade erzählt hat, wenn du bei Instagram Model werden willst und was weiß ich was, dann musst du auch wirklich drauf achten, dass die Fotos 1A aussehen und sowas. Und wenn der sagt, der schießt halt irgendwie ein Foto von was Lustiges, muss ja jetzt nicht bearbeitet werden und nicht super hübsch aussehen. Das ist auch wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher.
Ganz genau. Also es ist definitiv so. Ich habe auch eine große Hilfe, muss ich sagen, bei all meinen Videos. Meine Designerin ist auch gleichzeitig meine Freundin und das ist einfach eine große Erleichterung. Also ich muss mich um Thumbnails und ich muss mich um Kanalbanner und ich muss mich um Ankündigungsbilder oder so einfach selber nicht kümmern. Die muss ich nur in Auftrag geben auf die andere Schreibtischseite sozusagen und dann ist der Teufel, wie ich meine Freundin nenne, dann in der Regel sehr schnell damit fertig.
Was ich noch fragen wollte, also du hast ja nicht nur RTL-Trash gemacht. Ich nenne es einfach mal RTL-Trash. Deine dummen Fragen bei, wie heißt die, Frage.net. Du hast auch Meinungsvideos gemacht, wie zum Beispiel über die AfD, über die CDU, über die Grünen. Würdest du dir wünschen, mehr sowas zu machen? Weil ich habe festgestellt, in deinen Videos hast du dir doch sehr viel Mühe gegeben, gerade in solchen Bereichen irgendwie Aufklärung zu betreiben. Würdest du lieber sowas mehr machen?
Das Gute ist ja, ich kann es machen. Also ich hatte damals tatsächlich ein bisschen Angst, bevor ich damit angefangen habe, weil ich mir so gedacht habe, jetzt machst du eigentlich Trash-TV, jetzt Politikvideos, guckt die überhaupt irgendjemand? Wie reagiert deine Community überhaupt da drauf? Aber es war kein Problem. Und insofern weiß ich auch, ich könnte solche Sachen machen. Ich habe aber gar nicht das Bedürfnis, das andauernd zu tun. Ich finde politische Aufklärung enorm wichtig. Und ich denke auch, dass man eigentlich ab einer bestimmten Reichweite auch eine Verantwortung hat, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Aber es ist andersrum jetzt auch nicht so, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, das andauernd zu tun. Ich habe einfach eine relativ liberale politische Einstellung. Das bedeutet, ich kann auch damit leben, wenn Leute wirklich anderer Ansicht sind als ich, dann ist das eben so. Und wenn ich bin auch niemand, der jetzt einen AfD-Wähler verurteilt, und ich habe auch nichts gegen linke Wähler und ich habe auch nichts gegen grünen Wähler per se. Das wollte ich in erster Linie auch nochmal in diesen Parteiprogramm-Videos dann so ein bisschen darstellen. Aber wie gesagt, sobald ich das Gefühl habe, ich möchte das wieder tun, würde ich es auch einfach machen. Also da bin ich dann konsequent.
Lass uns nochmal zurück zu dem Thema Trash-TV kommen. Das ist ja unsere Folge heute. Das ist jetzt quasi unser zweiter Part unseres Podcasts, wo wir ein bisschen mehr auf Trash-TV eingehen wollen. Was schätzt du, wenn du dir Trash-TV anguckst? Was wollen die Zuschauer da eigentlich da sehen? Also wie schätzt du Zuschauer ein, die Trash-TV gucken? Was wollen die da sehen?
Also meine Vermutung ist immer folgende. Wir Menschen sind ja tendenziell soziale Lerner. Also wir beobachten gerne und wir ziehen daraus gerne Schlüsse und ahmen das Verhalten danach oder auch nicht. Das ist so unsere Lernstruktur. Und Trash-TV funktioniert ja letztlich so, dass wir Leute sehen, die sich in der Regel in irgendwelchen Kontexten dumm verhalten, sage ich jetzt mal. Also über die Love Island-Menschen kann man sich perfekt aufregen, weil die sich einfach, die flirten unglaublich schlecht und sind so naiv in Liebesdingen und so. Und dann sitzt man zu Hause vor dem Fernseher und auf der einen Seite ist das ein Identitätsding, man fühlt sich irgendwie cooler als die und denkt sich so, ah, wie kannst du so dumm sein, den jetzt zu küssen? Und auf der anderen Seite haben wir einfach einen diebischen Spaß daran, überhaupt Verhalten uns anzuschauen. Weil wir daraus unbewusst dann halt lernen. In dem Falle lernen wir halt, wie wir es nicht machen sollten, aber das ist ja auch was wert.
Was schätzt du denn? Sind denn die Kandidaten tatsächlich wirklich alle so blöde oder werden die zum größten Teil eher so dargestellt?
Also es ist zum einen erstaunlich, was man mit gutem Schnitt alles machen kann. Man kann tatsächlich Leute unglaublich dämlich wirken lassen und das über Folgen, wenn man nur genug Material zum Schneiden hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es bei den Kandidaten natürlich tatsächlich beide Gruppen gibt. Es gibt viele Kandidaten, die haben einen leichten Schuss weg oder auch einen etwas größeren. Das kann ich aus persönlichen Gesprächen definitiv so unterschreiben, dass das tatsächlich so ist. Und es gibt aber auch die das gerne mit sich machen lassen. Ich bin zum Beispiel immer so ein bisschen kritisch gewesen, was das Format Schwiegertochter gesucht anging. Da gab es ja auch mal so eine Enttarnung von Böhmermann. Vera Fake hieß das damals. Und da wurde ja dann auch offenbar, dass die teilweise wirklich stark unter Druck gesetzt werden, die Kandidaten. Jetzt muss ich sagen, ich hatte auch mit einigen Kontakt, mit zweien, um genau zu sein, ein bisschen. Und beide haben mir aber glaubhaft versichert, dass sie das völlig okay finden. Also sie wollten so dargestellt werden, weil sie ins Fernsehen wollten. Dann kann man natürlich immer noch darüber diskutieren, ist das dann moralisch nicht trotzdem fragwürdig? Das würde ich auch sagen. Aber man kann jetzt RTL nicht vorwerfen, dass sie die Leute komplett zu allem gezwungen hätten.
Ja gut, aber wahrscheinlich sagen die auch die Leute, entweder machst du das so oder halt nicht, denn so wollen es halt jemand anders, der das so macht, ne?
Aber ja, das ist richtig.
Ja, da fällt mir immer diese, ich weiß gar nicht, diese etwas kumpulente, kräftige, ach, wie heißt die denn noch? Die ist bei YouTube eigentlich auch immer ja, im Munde. Wie heißt der denn noch? Die aktuell hat so eine Folge, wo sie im Knast sitzt. Etwas mit M, glaube ich. Wie hieß die denn noch?
Fällt dir da muss ich gerade passen, glaube ich.
Vielleicht fällt mir der Name gleich ein. Du nimmst mir eigentlich viele Antworten eigentlich schon auf viele Fragen, oder gibst mir viele Antworten auf viele Fragen, die ich eigentlich habe. Aber ich will noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Was schätzt du, was macht es eigentlich mit den Kandidaten? Mit den Kandidaten, okay, die sich bewusster reingehen, aber was macht das mit den Kandidaten eigentlich, denen das im Vorfeld gar nicht so bewusst ist, was auf die zukommt? Was schätzt du? Also, wenn du so schön selber sagst, dass du Kontakt mit ein, zwei Kandidaten hast, gab es da dann im Nachgang auch irgendwie so Äußerungen wie, hätte ich das mal niemals gemacht?
Mir gegenüber tatsächlich nicht. Es gibt ja aber solche Fälle, definitiv. Also es gibt richtige Härtefälle. Es gibt zum Beispiel mal eine Familie, da habe ich sogar auch ein Video drüber gemacht, die irgendwo im Osten von Deutschland lebt. Ich glaube, Familie Zerbst oder heißt Zerbst der Ort? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Da war es auf jeden Fall so, die hat an einer Frauentauschfolge teilgenommen und die wurde danach in ihrem Ort so stark angefeindet, dass sie schließlich umgezogen sind, weil sie diesen Schmähungen und diesem Spott dann auch nicht mehr ausgesetzt sein wollten. Also natürlich machen Sender manchmal ganz schlimme Sachen. Das möchte ich auch gar nicht kleinreden in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite ist es so, dass ansonsten die Auswirkungen viel kleiner sind, als manche Leute, glaube ich, denken. Das ist so schnell auch wieder vergessen, einfach weil ja auch immer neue Sendungen nachkommen, weil immer neue Kandidaten nachkommen und weil man das sehr, sehr schnell dann auch gar nicht mehr mit der Person so wirklich assoziiert. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr sowas guckt, aber wenn ich jetzt euch fragen würde, nennt mir mal 3 Kandidaten von der vorletzten Big Brother Staffel oder so. Selbst wenn man sie gesehen hat, ist das, ja, es ist dann echt schwer. Also natürlich gibt es so prägnante Köpfe, die bleiben im Kopf, also ein Zlatko oder ein Jürgen oder wie auch immer, das ist natürlich, das sind so Namen und Gesichter, die bleiben ganz lange. Aber so der durchschnittliche Trash-TV-Kandidat, der ist nach 2 Monaten vergessen.
Glenn, welcher war das denn, den wir letztes Mal live gesehen haben? War das nicht Zlatko?
Nee, das war ehemalige Pornodarsteller, der hieß
Klaus.
Paulo Klaus, genau. Den haben wir auf einer kleinen Dorffeier bei uns gesehen. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher gar nicht. Und der hat da so ein bisschen den Animateur gemacht. Und das hat der super gemacht. Also der kam überhaupt, also viele haben natürlich im Vorfeld gesagt, ja, das ist so ein Affe da aus dem Fernsehen, pipapo. Hat der aber ehrlich gesagt, hat er das genial gemacht. Der hat die Leute richtig animiert, wirklich an die Bühne zu gehen, mitzusingen, mitzutanzen. Also auch von der Art und Weise. Er ist auf alle zugegangen und auch alle, die er vorher animiert hat, mitzutanzen, da hat er sich bedankt. Man muss jetzt dazu sagen, das Fest, das hatte vielleicht, 500 Leute, die da waren an den Abenden, vielleicht 100 Aktive vor der Bühne. Und trotzdem hat er sich die Mühe genommen, wirklich Mühe gemacht, natürlich hinterher zu vielen hinzugehen und zu sagen, Mensch, danke, dass ihr mitgemacht habt. Wollen wir ein Foto Foto zusammen machen und pipapo. Da hat ein ganz anderes Bild irgendwie von diesen Menschen bekommen.
Ja, man sollte auch nicht vergessen, also viele hoffen natürlich auf so eine Anschlussverwendung, sage ich das jetzt mal. Also die haben dann die Vorstellung, ich mache jetzt mal einmal bei Love Island mit und danach kann ich dann 6 Jahre als Instagram-Model arbeiten. Und in einigen Fällen funktioniert das auch. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass die Sender dann ein bisschen was zurückgeben, sozusagen, in Form von Aufmerksamkeit.
Viele sind auch zu dieser, damals vom Ding Big Brother, sind auch, glaube ich, viele zu dieser Live-Sendung bei DSF oder wie das heißt, die Sender, die immer abends da, wo du was raten musstest oder sowas.
Ja, genau, 9 Live, da sind ein paar gelandet. Ja, genau. Das stimmt.
Ich hatte ja auch noch gesehen gehabt, wie viel Format habe ich von dir geschaut? Love Island habe ich gesehen, dann in Portugal, glaube ich, das Sommerhaus der Stars hatte ich mir angeschaut, komplett, was ich sehr gefeiert hatte. Und ich glaube noch 1 oder 2 andere Formate, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. Ich hatte gesehen gehabt, dass es Kandidaten tatsächlich in 2 Sendungen geschafft hatte. Aber in komischer Weise irgendwie in der einen Staffel oder beziehungsweise in der einen Sendung die Liebe gesucht und da oder einen festen Partner gehabt und in der nächsten Staffel irgendwie in der Sendung hat er die Liebe gesucht. Wie viel Ernsthaftigkeit steckt da überhaupt hinter? Also merken das die Zuschauer nicht, dass das dann Blödsinn ist im Grunde genommen?
Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie gut das Format gemacht und geschnitten ist. Aber auch hier gibt's wieder 2 Gruppen. Es gibt Leute, die meinen das durchaus ernst in solchen Formaten. Man muss zum Beispiel, ich nehme mal Bauer sucht Frau. Da ist auch der ein oder andere nur dabei, weil er ins Fernsehen will. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Serie es ja geschafft hat, ich glaube, bisher 15 Ehen oder so zusammenzubringen. Und ich meine, man würde ja nun nicht heiraten, wenn man nun gar nichts für den anderen empfindet. Also offensichtlich scheint da ja auch tatsächlich dann wirklich was zu funktionieren. Aber gerade bei den Z-Promis, die dann im Sommerhaus der Stars waren, da merkt man natürlich ganz deutlich, dass die in erster Linie für Aufmerksamkeit und Geld da sind, ganz klar. Und man muss sich auch immer mal vor Augen halten, wie viel Menschen damit verdienen. Also wenn du im Sommerhaus teilgenommen hast, dann hast du bestimmt 50.000 Euro verdient für, ich weiß nicht genau, wie lange sie in Portugal waren, 3 Wochen oder so, wenn überhaupt. Ist keine schlechte Quote.
Nein, das stimmt. Ich geb ihm mal Geld, wenn ich in Portugal bin. Das ist ja komisch.
Dann machst du offensichtlich was falsch.
Ja.
Ich wollte sagen, was ich noch festgestellt hatte in deiner vorletzten Folge von Love Island. Ich habe das Format immer so gesehen, als würde man versuchen, Menschen zu beobachten, wie die reagieren. So, also wie die quasi im wirklichen Leben aufeinander reagieren. Quasi in der vorletzten Folge habe ich so das Gefühl gehabt, dass RTL extrem bewusst versucht hat, so Störbälle einzuarbeiten. Also das heißt, es kam nochmal so eine Art Ex-Kandidat wieder, um einfach nochmal ganz bewusst zu versuchen, irgendwie sowas wie, naja, wie soll man sagen, Liebeskummer bei dem einen auszulösen, Hass bei dem anderen. Und ist dir das auch aufgefallen, dass da RTL im Grunde genommen immer schlimmer wird? Oder machen die das eigentlich immer? Und mir ist das vorher gar nicht so bewusst gewesen.
Ich glaube, das machen sie immer. Die Steuerung ist sehr deutlich. Es gibt da ganz viele kleine Tricks. Zum Beispiel Temptation Island war ein Format, das kam eher in der ersten Hälfte des Jahres. Da habe ich mit Kandidaten gesprochen, die mir erzählt haben, das war halt so, dass die mussten dann immer eine bestimmte Zeit des Tages am Pool und der Bar verbringen. Und an der Bar gab es nur alkoholische Getränke. Es gab einfach nichts anderes. Was natürlich dazu führt, dass du automatisch irgendwann angetrunken bist. Und wenn du angetrunken bist, verhältst du dich in der Regel ja ein bisschen anders, als wenn du es nicht bist. Und das ist natürlich von den Sendern dann auch ganz bewusst gesteuert. Die bekommen schon Flüssigkeit. Also wenn du jetzt fragst, kriege ich Wasser? So schlimm ist RTL jetzt nicht, dass die Leuten das irgendwie das Wasser verweigern würde. Aber mit solchen Maßnahmen steuert man das. Und zum Beispiel Love Island, ja, wie du gesagt hast, genau, da kommt jetzt eine ganz bestimmte Ex-Kandidatin wieder, weil man weiß, die sorgt für Stunk. Und wenn man jetzt die aktuellen Folgen schaut, dann hört man auch ganz deutlich, dass sie von der RTL2-Redaktion teilweise gesagt bekommen hat, was sie denn tun und machen soll. Aber man darf natürlich immer eine Sache nicht vergessen. So eine Serie ist in der Produktion nicht so ganz einfach. Und da ist eine relativ große Gruppe von Leuten dahinter, die sich darum kümmert. Und natürlich muss das irgendwie gesteuert werden, um ein bestimmtes Interesse zu wecken. Denn Serien, die keine Konflikte haben, werden sehr schnell langweilig für den Zuschauer. Und das ist dann auch wieder das alte Spiel. Wie sieht man das jetzt moralisch? Aber ganz grundsätzlich kann ich die Sender zumindest verstehen. Wenn man unterhaltsamen Content produzieren will, dann muss man eben manchmal auch für Stunk sorgen.
Naja, ich sag mal so, für jeden Menschen oder für jeden Zuschauer, der sich das bewusst ist, dass das im Grunde genommen alles gescriptet ist, ist das auch nicht so das Problem. Aber was macht das mit Menschen im Grunde genommen, die das nicht so wirklich durchblicken? Also ich habe immer wieder im Freundeskreis Menschen gehabt oder gerade ziemlich am Anfang, die solche Sendungen wie zum Beispiel Berlin Tag und Nacht, die das tatsächlich für vollkommen ernst genommen haben. Und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also die können doch nicht wirklich jetzt glauben, dass das ernst gerade ist, was da gerade abläuft, dass das echte Menschen sind. Die waren aber, denen war das vollkommen, also die haben immer gedacht gehabt, das sind tatsächlich echte Personen, die gerade wirklich in einer WG zusammenleben. Was macht das mit Menschen, die sowas sehen, die nicht so richtig merken, dass das wirklich gescriptet ist?
Das ist natürlich gefährlich, weil solche Serien haben natürlich immer auch ein gewisses Steuerungspotenzial und sie beeinflussen natürlich auch den Viewer und sie geben ja auch ein bestimmtes Bild der Gesellschaft wieder, das dann teilweise eben gar nicht so ist, weil es, wie du schon gesagt hast, einfach komplett gescriptet ist. Das ist also definitiv gefährlich. Andersrum muss man natürlich auch immer sagen, das passiert uns ja die ganze Zeit. Also ich finde es immer erstaunlich, zum Beispiel personalisierte Werbung. Du machst deinen Google-Browser auf, du surfst irgendeine Seite an, links und rechts sind irgendwelche Werbebanner. Die sind ja mittlerweile so gut auf dich zugeschnitten, dass damit tatsächlich direkt für Kaufanreize gesorgt wird etc. Teilweise sind die sogar absichtlich zwischenzeitlich mal schlecht, damit du nicht das Gefühl hast, dass der Algorithmus dich schon zu gut kennt. Also da steckt enorm viel Steuerungspotenzial dahinter und da reihen sich solche Serien natürlich dann ein. Letztlich kann man da nur Aufklärung betreiben. In meinen Kommentaren mache ich das auch immer mal wieder, dass ich dann mit Leuten darüber ins Gespräch komme, ob das jetzt echt ist, ob das nicht echt ist. Und ich habe mir auch schon mal überlegt, in jedem Video am Ende einen Disclaimer zu machen, dass es sich ja eigentlich nur um gescriptete Formate handelt. Es ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich habe mich da noch nicht so ganz für eine Verhaltensweise entschieden, sage ich mal.
Warum suchst du, du hast vorhin gesagt, du hast auch mit Kandidaten schon ein paar Mal geredet. Warum suchst du den Kontakt zu den Kandidaten? Willst du das wissen, ob die auch wirklich so sind, wie die das in der Serie da vormachen? Oder warum machst du das?
Also ich muss zum einen sagen, tatsächlich ist es eigentlich, glaube ich, in jedem Fall genau andersrum gewesen. Die Kandidaten sind immer auf mich zugekommen. Und witzigerweise, da merkt man dann auch natürlich, dass die ein gewisses Interesse daran haben, in den Medien zu sein. Und einen anderen Kandidaten kannte ich mal mehr oder weniger persönlich, das war aber nur ein Zufall. Der hatte auch einen Hund, der war auch mit dem Hund Gassi und dann haben wir den halt häufiger mal gesehen. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, Moment mal, den kennst du doch irgendwie. Den hast du doch auch schon mal in der Sendung gesehen. Also natürlich, aber wenn ich mit denen ins Gespräch komme, interessiert mich genau das. Mich interessiert, wie hat sich das angefühlt, wie echt ist dieses Format, denn da gibt es natürlich große Unterschiede. Es gibt ja wirklich Formate, die sind im Wesentlichen schon echt. Also natürlich wird da gesteuert von außen, aber die Leute kriegen nicht gesagt, was sie sagen sollen. Und es gibt Formate, die sind wirklich komplett nach Drehbuch.
Ja, wahrscheinlich, ich denke mir eher die Dschungelcamp und sowas, das ist eher ein bisschen so frei. wie die
genau,
sagen ja. Und sowas, ne?
Genau. Also alles, was so in Richtung Game-Show auch so ein bisschen geht, wie der Dschungel, wie Love Island, wie Temptation Island etc., die sind ein bisschen freier. Und es gibt Sachen, die sind, da sind alle Szenen zumindest orchestriert, wie bei Schwiegertochter gesucht. Da wird zwar den Leuten nicht gesagt, was sie genau sagen sollen, aber es wird eine bestimmte Situation geschaffen. Also die werden dann halt in irgendein Café gefahren, dann werden sie da hingesetzt und dann sollen sie sich unterhalten und dann machen sie das halt. Aber dann steht ja schon fest, worüber sie wahrscheinlich reden werden.
Es gab ja, im Grunde genommen ist ja der Trash-TV angefangen mit unseren klassischen Talkshows. Es kamen dann die Richter-Shows. Jetzt kommen diese Hilf-mir-Sendungen und Trash- und Assi-TV. Was ist das nächste große? Was schätzt du?
Also im Moment sind es ja tatsächlich Dating-Serien sehr stark. Ich glaube tatsächlich, das wird wieder abnehmen. Ich glaube, der Trend, meinem Empfinden nach, aber ich mag da auch völlig falsch liegen, geht wieder ein bisschen mehr so in Richtung von Serien, die so richtig mit Psychoterror arbeiten. Im Moment gibt es auf Vox eine Serie, die heißt Survivor. Da geht es um Leute, die auf so einer einsamen Insel da sich irgendwie durchschlagen müssen. Das ist zwar nur so mittelmäßig erfolgreich, aber wenn man das noch ein bisschen mehr ins heutige unser Leben führt und jetzt nicht so sehr auf einer Insel stattfinden lässt, könnte ich mir vorstellen, dass das der nächste große Wurf ist.
Ist das wahrscheinlich inspiriert aus dem Ausland?
Ist es immer. Also man muss sich da nichts vormachen. Ich glaube, es gibt überhaupt keine einzige native deutsche Sendung heutzutage noch, die nicht aus den USA kopiert ist.
Ja, ist überall so. War mit dem Big Brother damals auch so.
Es ist einfach der größere Markt, da wird mehr experimentiert und die positiven Experimente kommen dann hier an.
Ja, vom Allo noch. Aber manche Sendungen, ich weiß gar nicht, ob das bei RTL läuft, auch ja, diese, wo die sich rausziehen mussten und sowas. Das weiß ich auch nicht, ob man unbedingt eine Sendung darüber machen muss, über sowas, wo die Leute da sich nackt ausziehen und dann steht da eine vor und dann sucht die sich aus, je nachdem, wie der aussieht. Das sind auch solche.
Solange die Einschaltquoten funktionieren.
Ja.
Ich verwehre mich immer nur einem Vorwurf, dass viele sagen, oh, das Fernsehen ist ja heute so schlimm, das war ja früher alles viel besser. Also wenn ich so dran denke, dass es in den 80er Jahren schon eine Serie gab, die Tutti Frutti hieß, wo Leute nur mit, oder Frauen sehr dünn bekleidet, sage ich mal, nur mit kleinen Fruchtaufklebern auf ihren Nippel bescheuerte Spiele gemacht haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, nein, das Fernsehen war früher nicht besser.
Und ich habe jede Folge geliebt. Ich habe jede Folge geliebt. Ich wollte gerade sagen, also jetzt, wo du das sagst, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber tatsächlich, ja, auch das haben wir uns früher angeschaut. Was schätzt du, wie wird deine Zukunft aussehen bei YouTube?
Ich bin immer noch auf dem Stand, dass ich damit Spaß haben möchte. Ich sehe mich auch als zu alt, sage ich jetzt mal an, um jetzt ernsthaft jahrelang richtiger Berufs-YouTuber zu sein. Das möchte ich auch gar nicht unbedingt. Aber natürlich ist man immer an Wachstum interessiert und ich bin auch daran interessiert, mich immer wieder an einigen Stellen nochmal neu zu erfinden und ich hoffe, das gelingt mir. Und einen kleinen Wunsch habe ich jetzt, das hat auch einfach mit meiner bisherigen Abonnentenzahl zu tun. Irgendwann möchte ich diesen silbernen Play-Button, den man ja für 100.000 Abonnenten kriegt, den will ich mir schon irgendwann mal an die Wand heften.
Den wirst du bekommen, davon gehe ich aus.
Wenn YouTube ihn bis dahin nicht abschafft.
Wir werden sehen. Also für mich haben wir das Thema gut durchgearbeitet. Ich weiß nicht, Luis, hast du noch Fragen?
Nö, alles geklärt. Dann, also, doch, eine kleine Frage. Auf den Namen bist du gekommen, Onion Dog, weil du selber einen Hund hast, ne?
Ein bisschen. Also das ist wirklich eine ganz witzige Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Ich bin ganz normal auf ein Regelgymnasium gegangen. Da war ich 12, 13 oder so, war auf dem Pausenhof und da kam ein Mädchen auf mich zu und ich habe die wirklich vorher nicht gesehen, also nicht bewusst. Und die hat zu mir gesagt, du siehst ja aus wie ein Zwiebelhund. Ich weiß bis heute nicht, was sie mir damit sagen wollte, aber dieses Wort, das ist einfach hängen geblieben. Ich fand das immer sehr witzig und ich mag Hunde total gerne. Ich habe eine große Stoffhundsammlung, ich habe einen echten Hund und irgendwie ist das, wie gesagt, hängen geblieben und ich fand das hat einfach gut zum Internetleben gepasst und dann bin ich der Onion Dog geworden.
Cool. Den sollst du auch bleiben. Super, ich bedanke mich sehr, sehr, dass du heute unseren kleinen Podcast beigetreten bist. Ich wünsche auf jeden Fall für die Zukunft, für deinen Kanal auf jeden Fall viel Erfolg. Deine Abonnentenzahlen sprechen ja für sich.
Vielen Dank.
Dann würde ich sagen, dann haben wir diese Folge heute vernünftig abgearbeitet. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Und ich würde sagen, viel Erfolg noch weiterhin.
Von mir auch.
Ja, und nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und das war ein sehr interessantes Interview oder ein interessanter Podcast im Ganzen. Und vielleicht läuft man sich ja nochmal über den Weg.
Alles klar. Vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss, tschüss.
Das war die Trend Reaction, der Podcast rund um die beliebtesten Suchanfragen der letzten Woche. Moderiert und kommentiert von Louis Silva und Glenn Arnold. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann unterstütze uns mit einer guten Bewertung. Bis zum nächsten Mal.